wieder mit unserem Thema beschäftigen. Ich bitte, dass ein Bruder noch mit uns betet, bevor wir weiterfahren.
Euer guten Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken für all das, was wir heute in deinem Worte gehört haben. Und wir staunen immer wieder über die Fülle, die uns da entgegentritt. Wir wollen dich jetzt einfach bitten, dass du uns durch deinen guten Heiligen Geist leiten möchtest, auch Bruder Peters, und uns das zu sagen, was Not tut, Herr, damit wir auferbaut werden und auch fähig werden, Herr, dir in rechter Weise zu dienen und nachzufolgen. Herr, damit dein Name geehrt werde. Und du wollest jetzt Gnade schenken zum Hören und Reden. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen. Amen. Dem Römerbrief jetzt noch beschäftigen. Und ich hoffe, dass ich euch einfach, dass ich helfen kann, euch Grundlagen zu vermitteln, auf denen ihr dann selber weiterbauen könnt, Dinge, die ihr weiterführen könnt. Denn es ist ja wirklich so, wie das jetzt verschiedentlich schon gesagt wurde, unser wahres Glück, unser Segen liegt in der Abhängigkeit vom Herrn, und so ist uns nicht damit geholfen, dass wir eines Tages die perfekte Methode gelernt haben und die dann sicher zu manipulieren wissen, sondern unser Heil und unsere Hilfe liegt in der beständigen Abhängigkeit vom Herrn. Sein Angesicht suchen, auf sein Reden hören, vor ihm stehen, das ist es, was uns immer mehr befreit von diesen Mächten und Kräften, die uns Gott entfremden, von der Sünde, und das uns immer stärker an Gott bindet. Der Römerbrief im Neuen Testament, die ausführlichste und umfassendste Darlegung des Evangeliums, dessen, was das Evangelium ist. Und wir werden sehen, dass die Dinge, die Paulus im Römerbrief schreibt, dass es Gedanken sind, die wir bereits in den ersten Kapiteln des ersten Mosebuches begegnet sind. Ich beginne, indem ich in Römer 1 die Verse 16 und 17 lese. Hier sagt Paulus, man nennt diese Verse gerne Schlüsselverse des Römerbriefes, sicher auch richtig. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ein Ausdruck überrascht mich hier. Wenn euch jemand mitten in der Nacht wecken würde, sagen wir morgens um 2, weckt dich jemand, und dann sagt er dir, was wird denn durch das Evangelium Gottes offenbar? Was würdest du dann sagen? Gut, ich rüttle dich dann einfach noch einmal. Ich bestehe darauf, eine Antwort zu bekommen. Dann würden wir doch sagen, das Evangelium offenbart die Liebe Gottes. Wahrscheinlich, oder nicht? Am ehesten. Das stimmt ja auch. Oder das Evangelium offenbart die Gnade Gottes. Stimmt auch. Aber Paulus sagt hier, legt Wert darauf, offensichtlich zu sagen, das Evangelium offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Das hätten wir wahrscheinlich nicht ohne weiteres gesagt. Das ist auch das Thema des Römerbriefes. Die Gerechtigkeit Gottes. Nun, dass das Evangelium die Gerechtigkeit Gottes offenbart, das ist wirklich die Herrlichkeit dieser Botschaft des Evangeliums. Denn wir könnten uns das ja noch einigermaßen denken, naja, ein souveräner Herr, ein orientalischer Despot, ein römischer Kaiser, der mag einmal Gnade vor Recht walten lassen und einmal einen Rebellen und einen Aufrührer einfach in die Freiheit entsenden, ist ein Zeichen seiner Gnade. Und so können wir uns auch einen Gott denken, der hat gesagt, gut, ihr habt jetzt gesündigt, aber ich vergesse das jetzt einfach einmal. Einfach aus Liebe und aus Gnade. Aber auf welchem Weg ein gerechter Gott Schuldige einfach von ihrer Schuld freispricht, ohne dass die etwas leisten, ohne dass die etwas dafür getan hätten. Wie ein gerechter Gott das vermag und dabei gerecht bleibt, das ist das wahre Wunder des Evangeliums. Und so offenbart das Evangelium die Gerechtigkeit Gottes. Wie er den Sünder gerecht spricht und dabei gerecht bleibt. Wie er seine Gerechtigkeit nie kompromittiert. Und nach diesem Hauptgedanken kann man das ganze Evangelium einteilen. Ich habe versucht, dieses Evangelium demgemäß einzuteilen. Ich schreibe das einmal auf. Irgendwann einmal sollte ich diesen Apparat ja brauchen, wenn er schon aufgestellt wurde. Nun, andere sind da eher begabt, ich bin da nicht so begabt im so Verwenden von den verschiedenen Medien. Also meinst du, dieser hier, superfein, wäre der Beste? Bitte? Ja? Ah, der mittlere, doch, gell? Ja. Also, wir beginnen mit einer Einleitung, aber die... Also, wir haben erstens... eine Einleitung. 1,1 bis 17. Ja. Und dann kommt ein erster Hauptteil. Und zwar, nein, ich schreibe das etwas anders an, dann muss ich nicht immer so viel schreiben. Ja. In der Einleitung, also besonders in diesem Vers 17, wird schon deutlich, Gottes Gerechtigkeit also das gehört noch nicht dahin. Ne? Gottes Gerechtigkeit geoffenbart, und zwar zuerst legt das Paulus sehr ausführlich dar, in seinem Zorn über alle Ungerechtigkeit. Und zwar geht das bis 1,18. 1,18 bis 3,20. In seinem Zorn über alle Ungerechtigkeit. Damit beginnt Paulus die Darlegung des Evangeliums. Ich befürchte, dass wir das Evangelium um diesen vorbereitenden und zum Evangelium gehörenden Teil meistens verkürzen. Dass wir Gottes Gerechtigkeit in seinem Zorn über alle Ungerechtigkeit fast nicht mehr erwähnen. Wir reden sehr wenig davon. Irgendwie ist es uns peinlich und wir meinen immer, wir müssen uns vor unseren Zeitgenossen entschuldigen und sagen, nein, nein, Gott ist schon ein Gott der Liebe. Aber weißt du, und das uns ganz peinlich ist, dass die Bibel sagt, dass Gott ein Gott des Gerichts ist. Das gehört zum Evangelium. Und so ist das das Erste, was Paulus sehr ausführlich darlegt, dass Gottes Zorn gerecht ist über alle Ungerechtigkeit des Menschen. Dann offenbart sich Gottes Gerechtigkeit in der Rechtfertigung des Glaubenden. Ich möchte dazu einen Vers lesen in Kapitel 3. Und zwar, ja, lesen wir von Vers 23 an. Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorhergeschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesum ist. Nun kann man, darf man diesen Vers 26 etwas anders übersetzen. Ich will euch hier nicht mit griechischer Grammatik plagen. Es ist ein Partizipialsatz und die kann man recht verschieden übersetzen. Und so gibt mir die griechische Grammatik jedes Recht, diesen Vers ein bisschen anders zu übersetzen. Und mir scheint, dass Paulus das eigentlich sagen wollte. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei, wenn er auch den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Gott bleibt gerecht, auch wenn er den Sünder rechtfertigt. Auch dann bleibt er gerecht. Und so offenbart sich Gottes Gerechtigkeit in der Rechtfertigung des Sünders. Er hat das auf einem solchen Weg zustande gebracht, dass seine Gerechtigkeit nie verleugnet wird. Viertens, Gottes Gerechtigkeit offenbart sich in der Identifizierung des Glaubenden mit Christus. Oder Identifikation des Glaubenden mit Christus. 5:12 bis 8:39. In diesen Kapiteln wird gezeigt, dass der Glaubende mit, oder sonst muss man hier, kann man hier etwas höher hinauf. Dass der Glaubende mit Christus identifiziert worden ist, dass Christus nicht nur für ihn gestorben ist, sondern der Glaubende mit Christus, und Christus nicht nur für ihn auferweckt ist, sondern er mit Christus auferweckt ist, mit ihm eins ist und ewig mit ihm vereint bleiben wird und in nichts von ihm wird scheiden können. Dann fünftens, Gottes Gerechtigkeit offenbart sich in der Rechtfertigung Israels. Das sind die Kapitel 9 bis 11. In denen dargelegt wird, wie Gott es fertig bringt, ein Volk, das sich darum in besonderer Weise schuldig gemacht hat, weil es größere Vorrechte besaß als irgendein anderes Volk. Wie Gott es fertig bringt, ein solches Volk zu retten, zu rechtfertigen, ohne seine Gerechtigkeit zu kompromittieren. Auch das ein Bestandteil des Evangeliums. Sechstens, Gottes Gerechtigkeit offenbart sich im gerechten Wandel der Gerechtfertigten. Kapitel 12, 1 bis 16, 13, da geht es um den Wandel der Gerechtfertigten. Und dann kommt ein Schlusswort. In Kapitel 16, die Verse 24 bis 27. Nun, hier in diesem vierten Teil, Gottes Gerechtigkeit offenbart sich auch in der Identifikation des Glaubenden mit Christus, wird am Ende gesagt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Fürsten, Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Solche Gewissheit gibt uns das Evangelium, weil es eben Gottes Gerechtigkeit offenbart. Wüsste ich nicht, dass Gott mich, den Sünder, gerechtfertigt hat, ohne je seine Gerechtigkeit zu verleugnen, könnte ich keine Gewissheit haben. Hätte Gott uns einfach so vergeben, so wie der Moslem sich vorstellt, dass Allah, weil er alles kann und darf, einfach vergeben könne, könnte ich meines Heils nie gewiss sein. Der Moslem sagt ja, Allah sei allmächtig, Allah sei erhaben, sei souverän, könne alles, dürfe alles, vermöge alles. Und ich habe das oft, oft im Gespräch mit Muslimen erlebt, wenn man sie fragt, ja, was machst du mit deiner Sünde? Das Sündenproblem. Und dann sagen sie einfach, Allah kann doch vergeben. Das kann er und darf er. Weil er alles kann und alles darf. Aber die Frage nach der, wie sich das verträgt mit der Gerechtigkeit Allahs, diese Frage wird nie gestellt und nie beantwortet. Das Evangelium offenbart uns den lebendigen Gott. Allah ist nicht Gott, einfach das noch nebenbei gesagt, ist ein falscher Gott. Das Evangelium offenbart uns den lebendigen Gott, offenbart uns den Gott, der seine Gerechtigkeit in der Rechtfertigung von Sündern offenbart. Gott fordert gerechterweise die Strafe für die Sünde. Sünde muss bestraft werden, allein schon deshalb, weil Gott es gesagt hat. Und Gott hat es gesagt, weil sein Wesen es fordert. Des Tages, du davon isst, wirst du sterben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und jetzt erfahre ich, dass Gott die Strafe vollständig gefordert hat, eingefordert hat, und dass die Strafe auch ausgeführt wurde. Der Sohn Gottes hat das Gericht Gottes getragen. Die Strafe auf sich genommen. So weiß ich, Gottes Gerechtigkeit ist vollkommen befriedigt. Und wenn jetzt Gott mir sagt, deine Sünden sind nicht mehr, dann weiß ich, er hat das getan in seiner Gerechtigkeit, ohne sein Wesen je zu verleugnen. Und so weiß ich, Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Hätte Gott mir einfach so vergeben, ebenso wie der Moslem sich Allah vorstellt, dann wüsste ich nie, ob nicht Gott, weil er alles darf und alles kann, plötzlich sagt, ja, weißt du, ich habe dir zwar gesagt, ich vergebe dir, aber ich habe jetzt genug von dir. Geh du jetzt. Weil aber Gott gerecht ist, weil Gott Licht ist, weiß ich, dass Gott nicht lügen kann. Und so weiß ich, dass wenn er mir die Vergebung der Schuld zugesprochen hat und mir das ewige Leben verheißen hat, dass er dieses Wort nie zurücknehmen wird, weil er nicht lügen kann. Und so gibt mir die Gewissheit der Gerechtigkeit Gottes, seines gerechten Handelns im Evangelium, die absolute Gewissheit meines Heils. Das erst macht mich sicher, so dass ich sicher bin in Gottes Hand, in Gottes Verheißungen, in Gottes Ratschlüssen. Darum ist es äußerst wichtig, dass wir das sehen, erkennen, verstehen, dass das Evangelium die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Gott handelt mit uns als der gerechte Gott. Und darum beginnt das Evangelium so, wie es beginnt, also so, wie es der Römerbrief darlegt. Es offenbart die Gerechtigkeit Gottes in seinem Zorn über die Ungerechtigkeit. Muss ich hier löschen? Hier. Unten, der hier. Ah, doch, der. Mhm. Nun, Gott besteht darauf, dass wir uns unserer Schuld überführt, unserer Schuld bewusst werden. Und darum beginnt Römer 1 damit zu zeigen, dass der Mensch schuldig ist und zu Recht unter Gottes Zorn steht. Es beginnt also so, wie Gott anfing in 1. Mose 3, nachdem Adam gesündigt hatte, musste Adam ans Licht treten. muss er seine Schuld, seine Sünde bekennen. Muss erkennen, dass er böse gehandelt hatte, Böses getan hatte. Und so haben wir in Römer 1 zunächst eine ausführliche Darlegung des Zornes Gottes über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, Römer 1,18. In Kapitel 2 wird uns gezeigt, dass auch der sittlich anspruchsvolle Mensch, auch der Jude, der Mensch, der das Gesetz hochhält, dass auch er gerechterweise unter Gottes Zorn steht. Kapitel 3 wird zusammengefasst und gesagt, alle Welt ist dem Gericht Gottes verfallen. Das Urteil ist umfassend, das Urteil ist vollständig und radikal. Entsprechend ist auch die Lösung. Und so wird dann in diesem zweiten Teil, oder es ist ja nach dieser Aufzählung der dritte Teil, gezeigt, wie zuerst bezahlt werden muss für unsere Schuld. Es muss bezahlt werden. Der Sohn Gottes muss bezahlen, muss sein Blut lassen, muss in den Tod gehen. Für unsere Missetaten. Im vierten Teil wird dann gezeigt, dass nicht allein muss uns vergeben werden, nicht nur unsere sündigen Taten müssen vergeben werden, sondern es muss auch mit unserer all diesen Unrat produzierenden Natur abgerechnet werden. Und da lernen wir, dass Gott uns unsere sündige Natur nicht vergibt. Da ist die Antwort nicht Vergebung. Und da ist das Mittel nicht das Blut, das uns reinigt, sondern Gott hat unsere alte Natur gerichtet, abgeschrieben, verurteilt. Wir müssen eine neue Natur bekommen, weil der Mensch so hoffnungslos verderbt ist. Also nicht nur Vergebung der Sünden, sondern auch Befreiung von der Sünde, also von der Natur, der bösen Natur, die sich gegen Gott auflehnt. Und darum geht es ab Kapitel 5, Vers 12 bis Kapitel 8 am Schluss. Was nachher im Römerbrief folgt, sind Anwendungen dieser Wahrheiten, zuerst auf Israel und nachher auf den Gläubigen im täglichen Wandel. Also Römer 1 bis 8 ist eine eigentlich schon vollständige Darlegung der Prinzipien, der Grundsätze des Evangeliums. Lass uns noch festhalten, wie der Bogen geschlagen wird. Und er zeigt uns, aus welcher Tiefe die Kraft Gottes uns führt, zu welcher Höhe sie uns hebt. Römer 1, 18. Es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Gottes Zorn, dem sich kein Mensch entziehen kann. Jeder Mensch steht darunter. Damit beginnt die Darlegung des Evangeliums. Keiner ist ausgenommen. Es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Ein jeder steht unter Gottes Zorn von Natur. Und das Evangelium führt uns dann zu Römer 8, 38 und 39. Zur Liebe Gottes in Christo, von der kein Glaubender geschieden werden kann. Das ist der Bogen, der hier gespannt wird. Das ist der Abgrund, der hier überbrückt wird. So äußert sich die Kraft Gottes im Evangelium. Nun, man kann das Evangelium, also den Römerbrief, nach einem anderen Gesichtspunkt auch ein bisschen anders einteilen, eine etwas einfachere Einteilung. Eine Zwischenfrage. Man könnte eigentlich auch Kopien machen davon, dann müsst ihr nicht schreiben. Ja? Sollen wir das so machen? Jetzt gleich oder nachher? Ich muss es aber vor mir haben. Nachher.
Wir lesen es dann hinten aus.
Ja.
Oder will jemand schreiben?
Ja, wir machen ja nachher noch eine kurze Pause. Bald. Können wir in der Pause das kopieren. Also, zuerst wird uns in den Kapiteln 1 bis 3 gezeigt, der Mensch ohne Christus. Ohne Christus. Dann in den Kapiteln 4 und 5, Christus für uns. Es ist etwas grob eingeteilt, eigentlich drei Ende, aber ein bisschen grob eingeteilt. Kapitel 4 und 5, Christus für uns. Er ist für uns in den Tod gegangen. Er hat für uns bezahlt. Er ist für uns auferweckt worden. Dann Kapitel 6 bis 8. Wir mit Christus. Zuerst waren wir ohne Christus, jetzt sind wir mit Christus. Wir mit Christus. Kapitel 6 bis 8. Mit ihm eins gemacht, in seinem Tod, in seiner Auferstehung, mit ihm verbunden, so dass wir nie von ihm geschieden werden können. Wir mit Christus. Dann die Kapitel 9 bis 11, Christus und Israel. Und die letzten Kapitel, Kapitel 12 bis 16. Wir für Christus. Wenn wir begriffen haben, dass Christus für uns ist und wir mit Christus sind, dann ergibt sich das als zwingendes Ergebnis. Wir für Christus. Kann gar nicht anders sein. Und davon reden die Kapitel 12, 13, 14, 15, 16. Das ist ja auch eines der Wunder des Evangeliums, dass Menschen, die ohne Christus lebten, gegen ihn dachten, waren, ihn nicht wollten, dass Gott sie so verändert kann, dass das Evangelium diese Macht und Kraft hat, dass sie nachher für Christus leben. Das ist großartig. Gut. Wir wollen noch die einleitenden Verse jetzt lesen aus dem ersten Kapitel. Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, welches er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat, über seinen Sohn, der aus dem Samen Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft erwiesen, dem Geiste der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung, Jesum Christum, unseren Herrn, durch welchen wir Gnade und Apostelschaft empfangen haben für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter welchen auch ihr seid, berufene Jesu Christi, allen geliebten Gottes, berufenen Heiligen, die in Rom sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Diese Anrede ist die längste Anrede aller Paulusbriefe. Nirgends ist sein einleitender Gruß so lang und so ausführlich. Und tatsächlich hat hier Paulus schon angedeutet, schon vorweggenommen, wovon der ganze Brief handeln wird. Das ist sehr oft so in biblischen Büchern und darum ist das immer eine sehr ergiebige Sache, wenn man in einem biblischen Buch besonders die einleitenden Verse gründlich studiert, weil man da meistens schon alle Hinweise bekommt, worum es gehen wird. Lassen Sie einige Punkte beachten. Etwas, das wirklich zu unserem Thema gehört. Befreiung von der Macht der Sünde. Paulus Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes. Evangelium Gottes. Das heißt, im Evangelium geht es nicht in erster Linie um den Menschen, sondern es geht um Gott. Das Evangelium geht von Gott aus und es führt zu ihm. Dass wir der Gegenstand des Wirkens Gottes sind, ja, das lässt uns ihn bewundern und anbeten. Aber er ist die Hauptsache. Ja, darin und damit hängt ja unsere Befreiung zusammen. Der Sündenfall stürzte ja den Menschen in diesen Wahn, in dem er gefangen ist seither, dass er die Mitte der Welt sei. Jeder Sünder sieht sich als die Mitte der Welt an und bezieht darum alles auf sich. Und darum ist er ebenso, wie er ist, stolz, eingebildet, verletzlich, beleidigt und so weiter. Weil er die Mitte seiner Welt ist und alles auf sich bezieht, von sich aus beurteilt. Und das Herrliche am Evangelium ist, dass es uns von diesem Wahn zu befreien vermag und uns den Platz zuweist und uns auf diesen Platz bringt, der unser einzig uns zustehender Platz ist in der Unterwürfigkeit unter Gottes Willen, so dass er, unser Herr und unser Schöpfer, wiederum die Mitte unserer Welt wird. Es ist das Evangelium Gottes. Petrus schreibt das sehr schön im 1. Petrusbrief. 1. Petrus 3, Vers 18. Es hat ja Christus einmal gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Zu Gott führe. Das ist die Absicht des Evangeliums. Das ist Ziel und Absicht der Errettung. Den Sünder zu einem Heiligen zu machen. Das heißt, für Gott abzusondern und zu Gott zu führen. Das sollten wir, wie ich meine, öfters bedenken. Und auch denken an dieses gewaltige Vorrecht, dass wir in die Gegenwart Gottes geführt werden dürfen. Und wie glücklich ist die Seele in Gottes Gegenwart. Von Gott und von seinem Sohn erfüllt und von sich selbst frei. Das 2. Mosebuch ist das Buch der Errettung. Und hier steht ein schöner Satz. Der gefällt mir einfach. 2. Mose 19, Vers 4. 2. Mose 19, Vers 4. Der Herr redet hier zu Mose, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch getragen auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Das ist es, was Gott in der Errettung wollte. Das ist es, was das Evangelium will, uns zu Gott bringen. Es ist das Evangelium Gottes. Kommt auch von ihm, davon haben wir jetzt schon einiges gehört, und er ist es auch, der wirkt. Und weil es von ihm ist, weil es durch ihn geschieht, muss notwendigerweise auch alles für ihn sein. Und das sagt Paulus in Kapitel 11 des Römerbriefes, dort wo er zusammenfasst, Gottes Handeln an Israel und wie Gott Juden und Heiden hat retten können. Ein Weg, der Paulus anbeten lässt, wo Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Wer hat ihm zuvor gegeben? Und es wird ihm vergolten werden. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Wenn alles von ihm ist und alles durch ihn ist, dann muss auch alles für ihn sein. Und so merken wir, dass das auch zusammenhängt. Das Wissen, dass das Evangelium von Gott ausgeht, dass seine Gnade uns rettet. Dieses Wissen, dieses Bewusstsein unterwirft mich Gott. Dieses Bewusstsein lässt mein Herz zu Gott gezogen werden, dass ich ihm leben will. Seinem Gnadenwillen unterworfen sein will. Wenn es alles von ihm ist und durch ihn ist, dann muss auch mein Ich, mein Alles für ihn sein. Das Evangelium Gottes. Haben wir angefangen. Das geht bis 17.30 Uhr. Machen wir jetzt eine kurze Pause. Sind noch in diesen einleitenden Versen noch einige Gedanken dazu. Hier hat Paulus tatsächlich alles bereits vorweggenommen, wovon er in diesem Brief schreiben wird. Das Evangelium Gottes und dann, welches er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat. Das Kommen des Herrn, Tod des Herrn, Auferstehung des Herrn, Himmelfahrt des Herrn, die Gabe des Heiligen Geistes, alles bereits von den Propheten angekündigt. Auch das will uns in Erinnerung rufen, das Evangelium war nicht eine plötzlich in die Welt geplatzte Idee, durch Menschen verbreitet und verkündigt, war auch kein Ad-hoc-Einfall Gottes, dass Gott sich plötzlich etwas einfallen ließ, sondern das Evangelium, alles was das Evangelium verkündigt, ist Erfüllung von Verheißungen. Das macht uns die Treue und Zuverlässigkeit Gottes bewusst. Gott ist gerecht, Gott kann sich selbst nicht verleugnen, was er verheißen hat, das tut er gewiss. Und diese Überzeugung gibt dem Glaubenden die Gewissheit des Heils, die Gewissheit der Annahme, die Gewissheit, dass Gott ihn, da er ihn zu seinem Kind gemacht hat, nie wieder verstoßen wird. Also Gewissheit. Dann heißt es, das Evangelium über seinen Sohn. Über den Sohn Gottes. Nun, wenn ich vorhin sagte, nicht der Mensch, sondern Gott ist die Mitte, dann kann ich das wieder sagen, einfach mit den Worten, nicht der Mensch, sondern der Sohn Gottes ist der große Gegenstand des Evangeliums. Der Sohn Gottes. Ihm gilt alle Aufmerksamkeit des Himmels. Petrus schreibt davon im 2. Petrusbrief, in einem Brief, in dem er vor Irrlehren und Irrlehrern warnt, schreibt er in Kapitel 1, was denn Mitte und Ziel des Evangeliums sei, nämlich die Erkenntnis und die Regierung des Sohnes Gottes. 2. Petrus 1, Vers 17, 18, denn ihr, ja, ich lese auch den Vers 16, wir haben euch die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, indem wir künstlich erdichteten Fabeln folgten, sondern als die der Augenzeugen seiner Majestät gewesen sind. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, und diese Stimme hörten wir vom Himmel her erlassen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Der Geist Gottes, das Wort Gottes, weist uns zum Sohn Gottes, es geht um ihn, dass wir ihn erkennen, dass wir uns ihm und seiner Regierung unterwerfen. Darum heißt es nachher im Vers 4, werden wir daran erinnert, in Römer 1, nein, Vers 3, über seinen Sohn, der aus dem Samen Davids gekommen ist. Sohn Davids. Königtum Davids. Er ist der von Gott erwählte und gesalbte Herrscher. König, dem Gott alles zu Fuß gelegt hat. Und so sagt Paulus in Römer 14, Verse 7 bis 9, keiner von uns lebt sich selbst, keiner stirbt sich selbst. Sei es, dass wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, auf dass er herrsche, auf dass er regiere, sowohl über Tote als über Lebendige. Sohn Davids dem Fleische nach, erinnert an seine Menschheit, wahrer Mensch, der einzige vollkommene Mensch. Diesem Menschen hat Gott alles gerecht übergeben, weil er der Menschensohn ist. Und an diesem Menschen gemessen erkennt sich jeder Mensch, muss sich jeder Mensch als sündig erkennen. Als Sohn Gottes in Kraft erwiesen, durch Totenauferstehung, wahrer Gott. In einer Person, wahrer Mensch und wahrer Gott. Er muss es auch sein. Denn ein Mensch muss für die Schuld des Menschen bezahlen, büßen. Der Mensch hat gesündigt und daher muss ein Mensch dafür leiden. Die Strafe auf sich nehmen. Dieser eine Mensch muss aber auch Gott sein. Denn wäre ja bloßer Mensch, sogar sündloser Mensch, bloßer Mensch könnte er nur für einen anderen Menschen stellvertretend leiden und bezahlen. Und darum muss er auch Gott sein. Darum muss er selbst der Schöpfer sein. Um für alle Geschöpfe, die gesündigt haben, um für sie in den Tod zu gehen. Durch Totenauferstehung, sein Tod und seine Auferstehung. Sein Tod bedeutet Gottes Urteil über Adam. Das ist das Ende Adams. Der Tod Jesu Christi, das Ende Adams. Es ist auch des Gesetzes Ende, das Gesetz, das vom Menschen forderte, verlangte, was der Mensch nicht vermag. Und das sagt auch der Römerbrief. In Adam sterben wir, in Christus leben wir. Und Christus ist des Gesetzes Ende. Auferstehung, der zweite Mensch, eine neue Natur, die alte Natur gerichtet, mit Christus gerichtet, auferweckt, auferstanden, eine neue Natur. Nun, das sind alles Themen, die Paulus im Römerbrief behandeln wird. Wir wollen jetzt noch in knappen Zügen etwas aus den ersten drei Kapiteln noch festhalten. Paulus beginnt damit zu zeigen, warum Gottes Zorn gerechtfertigt ist. Warum Gottes Zorn gerecht ist über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit des Menschen. Denn es ist nicht so, dass der Mensch unwissend sündigt, sondern wissend sündigt. Verse 19 und folgende. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von der Schaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie, Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Gott kennend, an Gottes Werken, seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit sehend, haben sie nicht diesem Gott Dank dargebracht, ihn nicht verherrlicht, ihm nicht die Ehre gegeben, die ihm zusteht. Und so ist ihr Herz verfinstert worden. Und aus dieser Grundsünde der willentlichen Verwerfung der Wahrheit folgen alle Tatsünden, die hier aufgeführt werden. Vers 23, sie haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen. Vers 24, darum hat Gott sie auch dahingegeben in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihrer Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer. Nun, wir leben ja in einer sogenannten permissiven Gesellschaft, also in einer Gesellschaft, in der alles geht. Anything goes. Hauptsache, es macht Spaß. Was gefällt, ist erlaubt. Im Lichte von Römer 1, 24 müssen wir das als ein Zeichen des Zornes Gottes verstehen. Seit einigen Jahrzehnten ist es so, dass in unserer Gesellschaft in unseren Städten und in unseren Dörfern und auf unseren Straßen, dass man eigentlich hemmungslos seine Sünden ausleben kann. Das war vor wenigen Jahrzehnten nicht so. Nun, dieses Böse in den Herzen, das war vorher auch da. Aber wenn Gott den Menschen dahin gibt, das heißt, dass er ihn alles bekommen lässt, was er will, dann ist es ein Zeichen des zunehmenden Zornes Gottes. Und es sollte uns erschrecken, wenn wir sehen, dass heute fast keine Hindernisse mehr da sind, also dass jeder ungefähr das tun kann an Sünde, an Unreinheit, was ihm gerade einfällt. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, wenn er alles bekommt, was er haben will. Wir denken ja meistens umgekehrt. Wir meinen ja, wir werden dann glücklich, wenn wir bekommen, was wir wünschen. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Und wir sollten Gott dafür danken, dass er unsere Wünsche frustriert. Dass er uns nicht gibt, was wir wollen. Dass er uns immer wieder enttäuscht in unseren Wünschen. Das ist ein Zeichen der Freundlichkeit und der Gnade Gottes, dass er uns nicht dahin gegeben hat. Nun, es wird hier wiederum deutlich, dass es nicht Gott ist, der den Menschen zum Sündigen bewegt, der ihn zur Sünde verleitet, sondern es ist der Mensch, der das wählt und beharrlich wählt und lange genug wählt. Und Gottes Zorn, Gottes Gerechtigkeit zeigt sich darin, dass er dann den Menschen gehen lässt und sagt, so jetzt geh. Nimm alles, was du willst. Er lässt ihn gehen. Es beginnt aber mit dieser Grundsünde, Ursünde, dass der Mensch über sich keinen Schöpfer, keinen Gott wissen will. Nun, dieser Zusammenhang, der hier aufgezeigt wird, der ist wichtig. Denn das eigentlich Schlimme sind nicht diese Tatsünden. Diese Tatsünden sind nur das Ergebnis eines verfinsterten Herzens. Vers 21. Das ist das Schlimme. Das ist die Schlimme, die böse Wurzel, aus der diese bösen Dinge wachsen. Ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Nun, in Kapitel 2 wird uns gezeigt, wie der sittlich anspruchsvolle Mensch, wie er meint, er könne sich dem gerechten Zorn Gottes entziehen, indem er die Schuld und die Sünde beim Namen nennt, sie verurteilt, aber nicht an sich. Nicht bei sich, sondern bei anderen. Nun, Römer 1 stopft all denen den Mund, die sagen, ob ein Gott sei oder nicht, kann man ja nicht wissen und überhaupt und so weiter und so fort. Doch, der Mensch kann es wissen, wenn er es will. Ein Gott ist. Und Römer 2 zeigt, dass auch jene schuldig sind und zu Recht unter Gottes Zorn stehen, die meinen, sie können Gottes Zorn dadurch entrinnen, dass sie auf die Fehler, auf die Vergehungen und auf die Sünden anderer aufmerksam machen. Ist übrigens auch ein sehr verbreiteter Zug unserer Zeit. Unsere Zeit ist ja bei aller Unflätigkeit auch ausgesprochen selbstgerecht. Wir halten uns ja für die gerechteste Gesellschaft, die je gewesen ist.
und rümpfen die Nase über unsere Vorfahren, über frühere Generationen, was das für Heuchler und Unterdrücker gewesen seien und so weiter und so fort. Und wie schlimm das Christentum sei und so weiter. Also eine sehr selbstgerechte Zeit, die viel von Gerechtigkeit redet, Völkerrecht und Menschenrecht und so weiter, Kindsrecht und alles Unrecht, das tatsächlich besteht, auch anprangert und meint, dass es dadurch dem Gericht und dem Zorn Gottes entkommen werde. Es gibt keinen Weg, Gottes Zorn zu entrinnen, alles zu bekennen. Ich habe gesündigt. Ich habe böse gehandelt, Böses getan. Auch der Mensch unter, nicht nur unter einer allgemeinen Sittlichkeit, sondern der auch das geschriebene Gesetz hat, der Jude, genauso, der zwar lehrt, Vers 21, der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht, der du predigst, man solle nicht stehlen, du stiehlst, der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch, der du die Götzenbilder für Gräuel hältst, du begehst Tempelraub, der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes. So zeigt also Paulus in Kapitel 1, 2 und in Kapitel 3, dass alle Welt, jeder Mensch, dem Gericht Gottes verfallen ist. Wir lesen die Verse 19 und 20 noch. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter Gesetz sind, auf dass jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Also wenn auch die, die formal das Gesetz anerkennen und weitgehend nach dem Gesetz leben, wie es damals die Juden taten, das waren sehr sittliche Menschen, sehr ordentliche Menschen, sehr anständige Menschen, im Vergleich zu den Römern und zu den Griechen. Sie waren ihnen sittlich überlegen. Wenn sogar die unter dieses Urteil fallen, der Verse 10 bis 18, ja, dann ist die ganze Welt vor Gott schuldig. Und dann ist die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen. Nun, in diesen Kapiteln ist es so, als ob der Lichtkegel des Wortes Gottes, der Wahrheit Gottes, den Sünder regelrecht verfolgt. Er gibt ihm keine Möglichkeit auszuweichen. Er kann nirgends hin. Worauf steht, das Wort Gottes stellt ihn ins Licht und verurteilt ihn. Wie er sich ja auch verhält, welche Ausreden er auch vorbringen mag. Wir sind schuldig. Du, ich. Und das müssen wir bekennen. Es gibt keinen anderen Weg. Bekennen. Ich bin der Mann. Ich habe gesündigt. Ich habe Böses getan, böse gedacht, böse gehandelt. Ich stehe unter Gottes Zorn. Und zwar zu Recht. Ich stehe auch unter diesem Urteil, Verse 10 bis 18. Und das sollten wir uns wohl auch von Zeit zu Zeit sagen, dass wir von Natur genauso sind. Wiewohl wir uns oft mit dem Gegenteil schmeicheln, aber so sieht uns Gott, Gottes Auge und Gottes Urteil. Auch wenn wir das übertrieben finden mögen, es ist die Wahrheit Gottes. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Und dann Verse 13 und folgende. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handelten sie trüglich. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Jetzt aber ist, Vers 21 und folgende, ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Wiederum sagt es Paulus, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. bezeugt durch Gesetz und Propheten Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die da glauben. Alle, die da glauben. Nun, es sind die verschiedenen Äußerungen der Sünde in Kapitel 1, 2 und 3 beschrieben worden. Sündige Gedanken, sündige Worte, sündige Taten, also Sünden. Und für diese Sünden musste der Sohn Gottes sein Blut lassen. Sein Blut ist es, das uns Vergebung unserer Sünden, unserer sündigen Taten bewirkt. Und darum steht in diesen Kapiteln bis Kapitel 5, Vers 11, das Wort Sünde meist, nicht ganz immer, aber meist, in der Mehrzahl. Nun, das ist das Erste, was wir auch begreifen. Das ist das Erste, wovon Gott uns überführt, durch seinen Geist, durch sein Wort überführt, dass wir böse Dinge getan haben und wir bekennen es und wir begreifen, dafür musste Jesus Christus bezahlen. Und jedes Mal, wenn wir gesündigt haben, etwas Böses getan haben, bekennen wir unsere Sünde und wir wissen, dass es das Blut Jesu Christi ist, das uns reinigt. Grundlage der Vergebung. Kapitel 4 spricht vom Glauben, und zwar wird das gezeigt am Beispiel Abrahams, exemplarisch gezeigt, Glaube, und am Beispiel Davids, dass der Mensch nichts vermag, dass er nur dem vertrauen kann, der den Gottlosen rechtfertigt. Lesen wir diese Verse noch, Römer 4, Verse 1 bis 5, was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleische gefunden habe? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der wirkt, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. An was für einen Gott glaubte Abraham? Und das zeigt uns erneut, dass Glaube gleichzeitig, wie es Gott die Ehre gibt, uns verurteilt. An welchen Gott glaubte Abraham? An den Gott, der dem Netten hilft. An den Gott, der dem Eiferer entgegenkommt. Er glaubt an den Gott, der den Gottlosen rechtfertigt. Und so merkte Abraham, das ist der Gott, den ich brauche, denn ich bin gottlos. Ich bin gottlos! Und so beinhaltet der Glaube dieses Bekenntnis, ich bin gottlos, ich bin böse und tue Böses. Nun, es führt kein Weg an diesem Bekenntnis vorbei. Und alle Versuche, irgendeinen anderen Weg zu finden, ohne dass wir vor Gott bekennen, wer wir sind und was wir getan haben, wird uns nie Freiheit, Befreiung schenken, keine Freiheit von Schuld und auch keine Freiheit von der Macht der Sünde, und von dem wird ab Kapitel 5 dann gesprochen. Von Kapitel 5, von Vers 12 an, steht das Wort Sünde in der Einzahl. Kapitel 5, Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist, aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Vorbild des Zukünftigen ist. Die Sünde Adams, hier wird also vom sündigen Prinzip geredet, nicht von den sündigen Taten, sondern von der Erbsünde. Von der vererbten, sündigen Anlage. Und die geht auf Adam zurück. Das wird uns in 1. Mose 5 ganz deutlich gesagt, ganz deutlich gezeigt. Nun hier beginnt Paulus uns vorzubereiten auf das, was er nachher in Kapitel 6 sagt. Warum es nur eine Möglichkeit gibt, von der Sünde befreit zu werden. Nicht durch Vergebung. Sündige Taten, ja, die werden vergeben. Aber von der sündigen Natur können wir nur befreit werden durch Gericht. Gott hat, als er seinen Sohn richtete, hat er die Sünde im Fleisch gerichtet. Und damit öffentlich demonstriert, wie er mit der sündigen Natur verfahren muss. Er muss sie richten. Er muss sie von seinem Angesicht hinweg tun. Sie kann niemals für seine Gegenwart passend gemacht werden. Nun, wir sehen, wie wir schrittweise auf das Herz des Übels geführt werden. Wir müssen einmal erkennen, zur Kenntnis nehmen und bekennen unsere sündigen Taten. Und wenn wir das tun, dann werden wir erkennen und verstehen, dass hier eine Natur ist, eine Böse, die das beständig produziert, solche Taten. Und dann werden wir auch begreifen und verstehen, warum Gott die sündige Natur den alten Menschen richten muss. Kapitel 8, dort steht das, im Vers 3, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde senden, die Sünde im Fleisch verurteilte oder bis auf den Grund richtete. So kann man das auch übersetzen. Katakrino, bis auf den Grund richten. Nun lasst uns noch dieses Wort herrschen beachten, das in diesen Versen Römer 5, 12 bis 21 verwendet wird. Dreimal kommt dieses Wort herrschen vor. Vers 14. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose. Der Tod herrschte. Dann steht im Vers 17 noch einmal, denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, der Tod herrscht durch den einen, weil wir seine Natur empfangen haben, so herrscht der Tod. Aber es heißt ja immer gleich wie der Tod geherrscht hat, so wird die Gnade herrschen. Vers 17, denn wie durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen. durch den einen, Jesus Christus. Und dann Vers 21, hier steht es ein drittes Mal, dieses Wort. Römer 5, Vers 21, auf das gleich wie die Sünde geherrscht hat im Tode, also auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ebenso wie die Sünde geherrscht hat, herrscht das Leben. Ebenso wie wir unerbittlich mit Adam durch unsere Geburt verknüpft sind, ist der durch den Glauben mit Christus verbunden ist, mit ihm verknüpft. Und jetzt merken wir, wie dieses Prinzip, von dem wir vielleicht denken, ja, ist denn das in Ordnung, ist denn das gerecht, Adam sündigt und alle seine Nachfolgen, seine Nachfahren sind mit ihm gefallen. Was kann ich dafür, dass Adam gesündigt hat? In einem Menschen und in der Tat eines Menschen hat Gott all das zusammengefasst, was uns befallen hat, Sünde und Tod. Dieses Prinzip wendet sich zu unseren Gunsten in der Erlösung. Das sagt Paulus in Römer 5. Ein Gerechter, einer in den Tod gegangen, einer auferstanden, ein Gerechter durch eine Gerechtigkeit hat er die vielen gerecht gemacht. So in Römer 5. Vers 18, also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Und so bewundern wir einmal mehr die Wege Gottes. Wem von uns wäre so etwas eingefallen? Aber das ist auch eine Hilfe für uns jetzt. Eine Hilfe für uns, wie wir von der Macht der Sünde befreit werden. Nicht nur von sündigen Taten Vergebung erlangen, sondern von der Macht der Sünde befreit werden. Indem wir hören, begreifen, erkennen, aha, Gott hat mich mit seinem Sohn identifiziert. So wie er lebt, lebe ich. Und so wie er gerecht ist, bin ich gerecht. Und so wie keine Sünde ihm etwas anhaben kann, in ihm kann keine Sünde mich gefangen halten. Ach so, das ist der Weg. Nicht indem ich mich verbessere, sondern indem ich erkenne, ich bin mit ihm verbunden, indem ich ihm vertraue und auch im Glauben das annehme. Glaube. Das ist wiederum das Stichwort. Nun, wir haben Schwierigkeiten zunächst, weil das uns irgendwie ein fremder Gedanke ist. Nun, wie soll das sein? Ja, dass wir Nachfahren Adam sind und deswegen so sind, wie wir sind und darum sündigen und sterben, verstehen wir noch, aber irgendwie können das so aus unserer Erfahrung irgendwie nicht so unmittelbar nachvollziehen. Weil Christus starb und auferstand. Und weil er eine Gerechtigkeit gewirkt hat, eine große gerechte Tat, bin ich gerecht, befreit von jedem Anspruch der Sünde. Es geschieht durch Glauben. Wie erfuhren wir Sündenvergebung? Wie? Indem wir glaubten, dass der Herr für uns bezahlte. Nicht anders doch. Wir hörten davon. Und dann hat der Geist Gottes uns überführt und wir konnten es annehmen. Er starb für mich. Und wir begriffen es. Und wussten, in dem Fall sind meine Sünden nicht mehr. Vergeben! Und genauso erleben wir die Befreiung von der Macht der Sünde durch den Glauben, erkennen wir, Gott hat uns eins gemacht mit seinem Sohn. Und davon handelt Kapitel 6, die Verse 1 bis 11. Eins gemacht mit Christus. Als er dort gerichtet wurde, wurde ich gerichtet. Und als er auferstand, bin ich mit ihm auferstanden. Das steht in den Versen 1 und folgende. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, auf dass die Gnade überströme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollen wir noch in derselben leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viel auf Christus Jesus getauft worden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf das gleich wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein, indem wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Wir sind also eins gemacht worden in der Gleichheit des Todes des Herrn, eins gemacht in der Gleichheit der Auferstehung des Herrn, wir sind mit Christus gekreuzigt worden. Mit ihm eins gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch kennt. Ich weiß aber selber nicht genau, in welchem es ist. In irgendeinem der Bücher von Watchman Nee verwendet er diesen sehr schönen Vergleich. Den finde ich sehr gut. Das macht es sehr anschaulich. Einfach um das verständlich zu machen. Ich habe hier ein Buch. Und jetzt lege ich dieses Blatt hier in dieses Buch. Und dieses Blatt ist jetzt hier im Buch. So hat Gott den Glaubenden mit Christus identifiziert. Das ist nicht meine und deine Idee, das sagt Gott. Er sagt, dass wir in Christus sind. Und zwar hat er uns in Christus auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und als der Sohn Gottes gerichtet wurde, da wurde auch mein alter Mensch gerichtet. Und als er auferstand ich mit ihm. So wie das Blatt im Buch, so ist der Glaubende in Christus. Und wenn ich dieses Blatt dahin lege, oder das Buch dahin lege, wo ist dann das Blatt dort, wo das Buch ist? Und wenn ich das Buch aufhebe, in meine Hand nehme, wo ist dann das Blatt auch in meiner Hand? Das ist eine Tatsache. Nun, wie alle Heilstatsachen, von denen Gott uns redet, sind das Dinge, die wir nur im Glauben verstehen können. Wir glauben diesen Dingen und glauben wir, dann gibt uns nachher Gott auch das Verständnis. Ja. Dann gibt uns Gott das Verständnis. Wir denken an Petrus in Johannes Kapitel 6, als der Herr fragt, wer sagt ihr denn, dass ich sei? Nein, wollt ihr auch weggehen? Und dann sagt Petrus, wohin sollen wir denn gehen? Oder zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Sohn des lebendigen Gottes bist. Geglaubt und erkannt. Wenn wir glauben, dann werden wir auch erkennen. Es ist nicht so, dass wir zuerst es begreifen müssen und erst dann glauben können. Wir glauben, weil Gott es sagt. Wir stellen uns darunter, wir können auch Gott darum bitten, gib du mir Verständnis. Ich glaube, was du sagst. Ich nehme das im Glauben an und lass mich das auch verstehen. Denn dann sagt Paulus in Römer 6, im Vers 11, also auch ihr, haltet euch der Sünde für tot. Das ist eine Tatsache, wir sind tot. Und darum halten wir uns der Sünde für tot. Wir sind in Christus. Und darum halten wir uns auch dafür, dass wir in ihm sind, mit ihm auferweckt sind. Und so von der Macht der Sünde befreit sind. In ihm. In Christus. Und auf diesem Weg herrscht die Sünde nicht in eurem in unserem sterblichen Leib. Römer 6, Vers 12, so herrsche denn nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib. Nun, ich schließe jetzt ab. Wir werden ja weiterfahren am Abend. Und ich wollte noch Gelegenheit geben für Fragen, dass noch Fragen gestellt werden können. Hat nach ihm keiner mehr gesündigt in der gleichen Art? Denn er sündigte als ein Mensch, der noch keine sündige Natur hatte. Aber hier wird gesagt, nicht begründet, aber gesagt, dass der Mensch dennoch dem Tod verfallen ist und der Tod auch über den Menschen herrscht, auch wenn er so geboren wird, dass er eine sündige Natur hat. Dass er also deswegen nicht schuldlos ist und zu Unrecht unter diesem Urteil stehe. Er steht unter dem Tod, auch wenn er nicht gesündigt hat, in der Gleichheit Adams.
Unterschied. Also das ist bei den Kapiteln 5, 6, 7 und 8. Da bin ich mir immer beim Lesen. Es gibt ja heutzutage Theorien, die sagen, du musst nur dir vorstellen oder dir einreden, sage ich einmal. Du bist gut, du schaffst es. Und wenn du es nicht schaffst, dann schwätzt irgendwas vor dir hin, eine Formel oder irgendein Mantra, irgendein Wort und denk dran, du schaffst es, du bist stark, in dir ist Gutes. Das ist ja eigentlich nur Selbstsuggestion.
Mhm, ja.
Also man kann jemanden da richtig aufpeitschen, wenn der sich immer wieder das sagt, und du schaffst es, du bist nicht schwach. Glaub nicht, du schaffst es.
Mhm.
Was ist denn der Unterschied zwischen dem Gläubigen, der sagt, ich bin in Christus, ich bin in Christus?
Mhm.
Und dem, der sagt, du schaffst es.
Ja. Ja, was ist der Unterschied? Du schaffst es, das muss man sich selber einreden. Aber du bist in Christus, das sagt Gott. Das rede ich mir nicht ein, das sagt Gott. Und ich folge dem, was Gott gesagt hat. Das ist ja auch der Unterschied zwischen Gebet und Autosuggestion. Gebet heißt aufgrund dessen, was Gott gesagt hat, ihn bitten, dass er es tue, und das andere ist eben selbst einreden, dass man sich einfach seine Wünsche so lange einredet, bis man oder so lange an ihnen festhält, bis man hat, was man gerne hätte. Nun, Gott hat es gesagt, und es ist eine Tatsache, unabhängig davon, ob ich das glaube oder nicht. Der Glaube schafft ja keine Tatsachen, sondern der Glaube stützt sich auf Tatsachen.
Was ich meine so, wenn jetzt jemand, es steht, und so geht es ja jedem von uns, du stehst praktisch vor der Sünde, oder nimm das andere Bild, lauert vor der Tür, wie so ein duckender Löwe. Du stehst davor, jemand möchte vom Rauchen wegkommen, oder du weißt genau, deine Ungeduld überrollt dich wieder, oder jemand steht vor der Selbstbefriedigung oder jemand vor dem Ehebruch oder ich weiß nicht was alles. Man steht davor. Inwieweit hilft dir das jetzt zu wissen, du bist mit Christus gekreuzigt? Weißt du, das ist praktisch.
Na, ich glaube, diese Tatsache, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, hilft uns, einmal zu erkennen, also Kapitel 5 gehört dazu, und dann Kapitel 6, zu erkennen, woher unsere sündigen Taten kommen. Also, dass wir einmal lernen, sie auf die richtige Ursache zurückzuführen und auch zu sehen, wie Gott darauf geantwortet hat. Wenn wir direkt in der Versuchung stehen, dann sind es meistens andere Dinge, die uns helfen. dann hilft uns irgendein Wort Gottes, das wir gelesen haben, kommt uns in den Sinn. Vielleicht, dass wenn jemand vor der Versuchung zum Ehebruch steht, kommt mir in den Sinn. Josef, was macht er? Ist abgehauen. Und dann macht er das auch. Oder man denkt dann vielleicht daran, das hilft mir, daran zu denken, ich habe ja Verantwortung, ich habe eine Familie und das, was ich tue oder nicht tue, das wird dann die, die mit mir verbunden sind, belasten. Und darum lasse ich es sein. Aber was wir lernen durch das, was hier steht, ist, dass wir immer mehr einfach für unseren täglichen Wandel lernen, dem Herrn und dem, was er getan hat, zu vertrauen. Und nicht selbst irgendwie meinen, wir müssten uns verbessern, wir müssten etwas leisten. Also das Vertrauen, das sich stützen auf den Herrn, auf sein Werk, auf seine Verheißungen. Und was ihn da, wenn die Situation da ist, wo man versucht, ist vielleicht auch etwas zu stehlen oder so. Ich hörte von jemandem, das war in Rumänien, ein Bruder in einer Gemeinde war, also Zigeuner, war zum Glauben gekommen, hat plötzlich ein Huhn gestohlen. Nun eine eher entlegene Art der Versuchung für unser Eins, aber nun, wenn eine solche Möglichkeit sich bietet, dass man etwas tun könnte, was man vielleicht früher getan hat, worin man früher gelebt hat, was dann auch hilft, was wirklich eine Hilfe ist, ist einfach das Rufen zum Herrn, Herr Jesus, hilf mir jetzt. Hilf mir jetzt. Also das finde ich, also so erlebe ich es am meisten, auf alle Fälle meistens. Nicht, dass ich an Römer 6 denke. Aber vielleicht an solche Stellen denke ich eher, wenn andere Art der Versuchung, es gibt ja Versuchungen, die sind nicht so plötzlich und auch nicht so unmittelbar zudringlich wie diese Sorte der Versuchung, also direkt etwas zu stehlen oder Ehebruch oder so, sondern es gibt ja Dinge wie zum Beispiel, jemand hat dich verleumdet und redet schlecht über dich, dass du dich dann nicht ärgern musst und dass du diesem Zorn nicht nachgeben musst oder auch dem Verlangen der Beleidigten, des beleidigten Ich nachgeben, dass man Genugtuung bekommt. Wir wissen, das sind alles Regungen des sündigen Menschen. Das ist Sünde. Und dann kann ich auch daran denken, ich bin ja wirklich mit dem Herrn gestorben. Und Gott hat das alles gerichtet, weil Gott das verabscheut. Und darum lege ich das auch ab. Und freue mich, dass ich dem Herrn gehöre und in Christus bin und dass ich dem gar nicht nachdenken muss. Und dann erlebt man wirklich, wie der Herr seine Gegenwart uns trägt, seine Natur uns regiert. Und wie uns Dinge, die uns sonst furchtbar aufgeregt hätten, aufgefressen hätten womöglich, wie sie uns nicht mehr fressen können. Ja.
1. Mose 2. Da lesen wir, dass Gott, der bildete Gott, der Herr den Menschen. Und im Neuen Testament lesen wir in den Schriften von Johannes, von dem neuen Leben, von der Wiedergeburt, auch in den Briefen, dass das von Gott geboren ist, dass es nicht sündigen kann. Auch Paulus, er schreibt von der neuen Schöpfung. Worin besteht jetzt der Unterschied, dass einmal Beides kommt ja letztendlich von Gott. Gott bildete und auch die neue Schöpfung kommt von Gott. Aber diese erste Schöpfung, sie konnte sündigen. Und wenn Johannes in seinen Briefen schreibt, dass das, was von Gott geboren ist, ja nicht sündigen kann, worin besteht es eigentlich? Warum war es möglich, dass der Mensch am Anfang sündigen konnte? Ja.
Nun, wenn Johannes sagt, was aus Gott geboren ist, dann meint er den wiedergeborenen Menschen, also die neue Natur, die von Gott geboren ist. Der alte Mensch, die alte Schöpfung, die war so, dass sie von der Sünde verdorben werden konnte. Und Adam wurde so geschaffen, dass er sündigen konnte. Nun, warum das so ist, weiß ich auch nicht zu antworten. Es ist eine Tatsache. Wir nehmen diese Tatsache zur Kenntnis, aber wir wissen nicht, warum Gott zuerst den Menschen so schuf und eine Schöpfung, die vergehen muss, und dass er erst dann eine neue Schöpfung einführen wird, die nie vergehen wird. Warum, weiß ich auch nicht. Ja?
Der Mensch hat aber auch heute noch einen freien Willen. Und er kann in seinem Verstand sich entscheiden für die Sünde.
Ja.
Dann sündigt die neue Natur. Aber der Mensch, der die neue Natur hat, ja, der sündigt.
Ja, ja, also der wiedergeborene Mensch. Der sündigt. Ja, er sündigt, ja. Ich verstehe jetzt.
Er hat einen freien Willen.
Ja, was. Schon, aber was, ich verstehe den Zusammenhang zur Frage, die gestellt wurde, nicht.
Und eben war ja die Frage, ob Adam, er konnte ja sündigen.
Ja, ja. Jawohl.
Und das hat der neue Mensch auch noch.
Ja, aber die neue Natur nicht.
Gut, aber der Mensch, der die neue Natur
hat, ja.
Kann in der Seele sich entscheiden.
Ja, sicher, auf jeden Fall. Natürlich. Also auch der wiedergeborene Mensch sündigt. Jakobus sagt, wir alle strauchen oft. Das ist selbstverständlich so. Das erfahren wir ja an uns. Aber Johannes will dort Merkmale aufzeigen, woran man die neue Natur erkennt, woran die alte Natur. Und dann will er sagen, jemand, der wiedergeboren ist, von neuem geboren ist, der wirklich ein Kind Gottes ist, an dem wird die neue Natur sichtbar. Und er nennt die Merkmale dieser neuen Natur. Und dass ein solcher auch nicht in der Sünde leben kann. Jemand, der zufrieden ist in der Sünde, von dem können wir schlecht annehmen, dass er aus Gott geboren ist.
Der Apostel Paulus zeigt im Korintherbrief, Kapitel 3, dass es wiedergeborene Menschen gibt, die sehr wohl im Fleisch leben. Da erkennt man nicht die neue Natur.
Aber die?
Da erkennt man nicht die neue Natur, weil sie im Fleisch leben.
Ja.
Und das ist Realität. Es gibt sehr viele wiedergeborene Menschen,
die
sehr wohl im Fleisch leben. Er kann wählen.
Ja. Ja. Nun, das ist jetzt ein etwas anderes Thema. Aber also wenn wir Hebräerbrief und auch den zweiten Petrusbrief lesen, dann wird uns dort schon deutlich, und auch der erste Johannesbrief macht das schon deutlich, jemand, der wie ein Heide lebt, dessen Ende ist Verderben. Wer nicht den Weg geht, der kann dem Herrn nicht gehören. Denn der Herr sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Weg, und wer ihm gehört, der geht auch den Weg, der er ist. Und wer diesen Weg nicht geht, bei dem darf man sein Bekenntnis einfach nicht ernst nehmen. Wie es in seinem Herzen aussieht, das weiß Gott. Aber es geht also in im ersten Johannesbrief darum, dass sie die Verführer erkennen konnten. Also die Falschen, die sich einschlichen. Und einige erkannte man daran, dass sie von selbst weggingen, und andere erkannte man an ihren Früchten, an ihrem Benehmen, an ihrem Tun. Es geht also um das, einfach um das Erkennen. Nun natürlich, es gibt, wir können natürlich nicht